Ja, ich freue mich auch total, dass wir wieder fortfahren in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist das erste Buch nach den Evangelien, also ein Teil der Bibel. In den Evangelien wird beschrieben, wie Jesus auf die Erde kam, wie er lebte, wie er für uns gestorben und wie er auferstanden ist. Und die Apostelgeschichte, die ist eine nahtlose Fortsetzung und berichtet, wie diese ersten Kirchen, wir sagen Gemeinden, entstanden sind. Und das ist, wie Patrick sagte, höchst spannend. Bis jetzt haben wir die ersten drei Kapitel betrachtet. Und in allen, in jedem dieser drei Kapitel wird in irgendeiner Form ein Aufbruch geschildert, wie es vorwärts ging, wie der Heilige Geist auf diese Erde kam, wie Tausende zum Glauben kamen. Oder letzten Sonntag, wie einer geheilt wurde, der Jahrzehnte nicht geheilt werden konnte. Und jetzt folgen drei Kapitel, wo es um Widerstand geht, wo es um Schwierigkeiten geht, um Nöte, um Bremsen. Heute ein Widerstand von außen, Kapitel 4. Sie werden von außen bedrängt und bekommen Redeverbot. Kapitel 5, ein Widerstand von innen. In der Kirche gibt es Heuchler, gibt es Menschen, die nicht gut vorwärts kommen wollen, und da kommt Widerstand. Und in Kapitel 6, Widerstand vielleicht die fieseste Art, Widerstand durch Ablenkung. Also uns erwarten drei sehr interessante Kapitel, und wir werden jetzt eben in Kapitel 4 einsteigen, und im Predigttext, da werden drei Leute das lesen. Irmgard Vogelmann wird so die Berichterstattung lesen, die wir im Bibeltext finden. Alain Nussbaumer, der hohe Priester, was er sagt, und Hans Allgäuer, was Petrus erwidert. Vielen Dank, und dann könnt ihr loslegen.
Während sie aber zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie in Gewahrsam bis an den Morgen, denn es war schon Abend. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig, und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Tag, dass ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten sich in Jerusalem versammelten und Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und so viele vom hohen priesterlichen Geschlecht waren. Und nachdem sie sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie:
In welcher Kraft oder in welcher Name habt ihr dies getan?
Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geist, zu ihnen:
Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund. Im Namen Jesu Christi, des Nazoräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen.
Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelernte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich. Und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und da sie den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sahen, konnten sie nichts dagegen sagen. Nachdem sie ihnen aber befohlen hatten, aus dem Hohen Rat zu gehen, überlegten sie miteinander und sagten:
Männer Jerusalem, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass wirklich ein deutliches Zeichen durch ihr geschehen ist, ist allen offenbar, die zu Jerusalem wohnen. und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet wird, wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr an diesen Namen zu irgendeinem Menschen reden.
Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen:
Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt selbst. Denn es ist unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden.
Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, da sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie bestrafen sollten, um des Volkes willen. Denn alle verherrlichten Gott um dessen Willen, was geschehen war. Denn der Mensch war mehr als 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war.
Drei Gruppen von Menschen hatten es auf Petrus und Johannes abgesehen. Da waren die Priester, das waren die Wächter über den Tempel und die Lehre über das, was da gelehrt wurde. Dann war der Hauptmann der Tempelpolizei, der war in der Stellung gleich unter dem Hohepriester. Und dann waren die Sadduzäer, das waren allermeist Leute, die der High Society angehörten. Hochgestellte, sehr beliebte Leute. Und die alle bildeten zusammen den Gerichtshof und die verhörten jetzt die beiden Männer. Und wenn wir uns die Szene vorstellen, da ist diese Crème de la Crème, diese mächtigen Männer, und da stehen zwei einfache Menschen gegenüber, zwei Fischer. Und die wissen, das waren genau die Männer, die es sogar geschafft hatten, den Pilatus dazu zu bewegen, Jesus zu kreuzigen. Und die wussten, dasselbe wollen sie eigentlich am liebsten auch mit uns tun. Eine unheimliche Spannung. Aber dass es keinen Aufruhr gibt im Volk, sozusagen aus taktischen Gründen, wurden Petrus und Johannes nochmals freigelassen, aber unter Androhung bedroht, also wagt es ja nicht, noch irgendeinmal von diesem Namen Jesu weiterzusagen. Sie wurden eingeschüchtert. Getraut euch das ja nie, nie mehr. Interessant ist, was die beiden Männer dann machten. Sie gingen zur Gemeinde. Und das fand ich höchst spannend, Vers 23, wie das beschrieben war. Sie kamen zu den Ihren. Also die zwei Männer, die hatten eine Heimat. Für die war die Gemeinde das Treffen mit den Ihren, mit unseren Menschen. Und das wünsche ich jedem auch von hier. Dass jeder eine Gemeinschaft hat, wo er dazugehört. Das ist mehr als Gast oder Besucher oder in den Gottesdienst gehen. Das ist zu den Meinen zu gehen. Das wünsche ich jedem. Und das hatten Petrus und Johannes. Sie gingen zu den Ihren. Und dann erzählten sie da in dieser Gemeinde, was sie erlebt haben. Die Gemeinde macht eine spontane Gebetsversammlung. Sie beginnen zu beten und ich lese, was sie gebetet haben. Es sind drei Teile. Zuerst wenden sie sich an Gott und beten ihn an. Und dann zitieren sie aus dem Alten Testament eine Passage und übersetzen sie in das aktive Leben, aktuelle Leben. Und dann erst kommen sie mit einer Bitte. Also ich lese: Sie aber, als sie es hörten, also die Gemeinde, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was darinnen ist. Und jetzt kommt das Zitat aus dem Alten Testament. Durch den Heiligen Geist hast du unseren Vater David deinen Dienern sagen lassen, was soll das Toben der Völker? Wozu schmieden die Menschen im Land vergebliche Pläne? Die Könige der Erde haben sich aufgelehnt, die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Christus. Und jetzt übertragen Sie das Zitat aus dem Alten Testament in Ihre Situation. Tatsächlich haben sie sich hier in Jerusalem verbündet gegen Jesus, den du zum Retter bestimmt hast. Herodes und Pontius Pilatus, Pilatus, Menschen aus den fremden Völkern und Menschen aus dem Volk Israel. Aber sie konnten nur vollziehen, was du in deiner Macht schon längst geplant und vorbestimmt hattest. Und jetzt kommen sie zur eigentlichen Bitte. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und Gott reagiert sofort, als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes in Freimütigkeit. Soweit aus der Bibel. Das ist schon ein total eindrückliches Gebet und ich möchte da etwas drauf eingehen. In der Bibel finden wir über 600 Bezeichnungen, 600 verschiedene Namen für Gott. Und jeder einzelne Name beschreibt mindestens eine Eigenschaft von ihm. Wir können das so vorstellen, ein Name hätte nicht gereicht, um ihn in seiner Vielfalt und in seiner Größe zu beschreiben. Und so gebraucht die Bibel über 600 Namen. Und jeder Name ist sozusagen eine Visitenkarte. Ich habe hier eine. Quasi eine Visitenkarte, wo drauf steht, wie Gott ist und was er tut. Und so haben wir natürlich eine unheimliche Vielfalt, wenn wir diese Namen betrachten. Die Gemeinde, die war in größter Not. Und jetzt wandten sie sich an Gott, aber sie sagen nicht, ja, lieber Gott. Sie überlegen sich, an welche Art, an welche Eigenschaft Gottes wollen wir uns eigentlich wenden? Und sie sprachen Herrscher. Sie gingen zum Gott als Herrscher. Sie wurden bedroht von den Herrschern der religiösen Welt in Jerusalem. Und sie dachten, okay, dann gehen wir zu dem allerhöchsten Herrscher, zu dem da ganz oben und wenden uns an ihn. Und das finde ich faszinierend. Bildlich dargestellt, sie waren in Not und dann gingen sie in die Bibel hinein und schauten, was offenbart Gott für eine Eigenschaft oder was offenbart die Bibel für eine Eigenschaft, die wir jetzt gerade brauchen in unserer Not. Und sie kamen drauf, okay, Herrscher, komm, wir wenden uns an den Herrscher. Und dann sagen sie, Herrscher, und beginnen, diesen Herrscher anzubeten. Herrscher, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was drin ist. Das war ihre erste Reaktion in ihrer Not. An welche Eigenschaft wenden wir uns? Okay, gleich an den obersten Herrscher. Und sie beginnen, ihn anzubeten. Ich habe mir persönlich verschiedene Karten gemacht, so Karten mit immer einem Namen Gottes drauf, mit einigen Versen, mit einigen Erklärungen. Und zum Beispiel die Gemeinde hier zu leiten, die ist nicht so einfach, mindestens für mich nicht. Und ich bin total froh, dass wir ein Team sind. Ich bin total froh um Tobias, um Philipp, um Georg, dass wir es als Team machen können und dass viele von euch mitbeten für uns als Gemeindeleitung. Und wenn ich irgendwo anstehe, dann überlege ich mir, ja, welche Eigenschaft will ich jetzt, an welche Eigenschaft von Gott will ich mich jetzt wenden? Und meistens ist es Gott, der Hirte. Yahweh Roi, das heißt, der Herr ist mein Hirte oder der Herr ist mein Freund. Und David beschreibt ihn mal in seinen Eigenschaften, im Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er quickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und eben wenn ich nicht weiter weiß, was sollen wir so oder so machen, dann stelle ich mir so den Hirten vor. Und meistens werde ich total ruhig, weil ich mir vorstelle, wie er leitet. Er sieht, wo das frische Wasser ist. Er sieht, wo die Weiden zum Ausruhen ist. Und er wird mich jetzt leiten. Ich wende mich an Gott, der den Hirt ist. Und was mich da auch fasziniert, er leitet mich und uns als Gemeindeleitung um seiner Gerechtigkeit, um seines Namens willen, nicht um unserer Frömmigkeit willen, weil wir so klug sind. Nein, um seines Namens willen ist er der Hirte. Ich mache mir auch immer wieder Sorgen. Manchmal sind es Sorgen um mich, manchmal um Menschen, manchmal um Leiter. Und meistens wende ich mich da an Abba, weil eine Bezeichnung für Gott ist Abba, Vater. Wenn ich dann so bei Abba verweile, bei diesem Namen, bei dieser Eigenschaft Gottes, kommt mir oft Matthäus 6 in den Sinn. Seid nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was wollen wir anziehen. Nach diesem allen trachten die Nationen, die Heiden, die Gott nicht haben. Aber ihr, ist dann die Folgerung, ihr habt einen Vater im Himmel, der euch liebt, der für euch sorgt. Und bei dieser Vorstellung, ich wende mich jetzt mit meiner Sorge um irgendeine Person an diesen Vater Gott. Das macht etwas mit mir. Das verändert mich. Oder nachdem ich ZIP geschaut habe im ORF, wende ich mich oft an Yahweh Zebaoth. Weil ich habe gemerkt, ich kann auf zwei Arten die Tagesschau schauen oder Zeitung lesen. Ich kann mich innerlich verschließen, das alles nicht zu nahe kommen lassen. Oder ich kann wirklich offen sein, aber dann erdrückt mich das Ganze. Die ganze Not, das, was alles geschieht und wie soll das enden und wie soll das alles sein und wer da alles in Mitleidenschaft gezogen wird. Und ich denke, das Verschließen, das Hartwerden oder das gar nicht hinschauen, das ist nicht die Lösung, das vor allem nicht für uns Christen. Aber dass ich nachher immer bedrückt bin und irgendwie eine Last mit einer Last rumlaufe, das kann es auch nicht sein. Und da hilft mir diese Vorstellung, dass ich mich mit all dem jetzt an Yahweh Zebaoth hängen kann, der Herr der Herrscher. Er ist der Herr der Herrscher. In der Offenbarung wird beschrieben, wie er kommen wird mit dem himmlischen Heer, wie er für Gerechtigkeit, wie er sorgen wird, wie er eingreifen wird. Und was mir auffällt, dann in diesen Bibelstellen, der Herr der Heerscharen wird vor allem mit Anbetung in Verbindung gebracht. Das heißt, es lobt ihn, lobt den Herrn der Heerscharen im Himmel, lobt ihn in den Höhen, Psalm 148, lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn alle seine Heerscharen, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtende Sterne, lobt ihn ihr Herren, der Himmel und ihr Wasser, die ihr oberhalb der Himmel seid. Loben sollen sie den Herrn. Also ich schaue, ZIP, werde betrübt und kann das an den Herrn der Heerscharen abgeben und Gott loben, dass er zum Ziel kommt. Und so gibt es verschiedenste Namen Gottes. Ich habe das im Skript, wer das ausdrucken möchte. die mir einfach helfen und die etwas machen mit mir, wenn ich in diesem verweile. Interessant ist, ein Missionar, John Hyde, der wirkt in Indien und von ihm wird berichtet, dass er oft stundenlang auf den Knien war, mit Gott in Verbindung, aber nur ein einziges Wort aussprach: Gott. So berührt und sonst eigentlich nichts tat. Aber von ihm, er war eine ganz große Schlüsselperson, das eine Erweckung aufbrach. Aber die Erweckung war einfach durch diese Begegnung mit Gott und durch dieses Verändertwerden vor dem Angesicht Gottes. Im letzten Kleingruppenabend sagte jemand von uns: Wir sind viel zu viel damit beschäftigt, was wir tun sollen, und viel zu wenig damit, was wir werden sollen. Und mich berührte das. Und ich merke, wie das Verweilen im Namen Gottes oder in einem dieser Namen Gottes mich verändert. Das Verhältnis zu Gott wird intimer. Das ist ja bei Menschen und uns Menschen auch so. Wenn ich von jemandem den Namen nicht kenne, dann rede ich von ihm und von ihr. Wenn ich den Nachnamen kenne, dann ist es schon etwas näher und ich rede von Herr Müller und Frau Meier. Wenn ich den Vornamen kenne, wird es schon persönlicher. Und wenn die Beziehung ganz gut ist, dann darf ich sogar den Kosenamen verwenden. Mit Gott, Gott offenbart sich in ganz verschiedenen Namen. Und die dürfen wir verwenden. Und das macht etwas mit unserer Beziehung. Spannend ist, ihr habt die Stelle auch im Skript, einen Namen enthält er sich vor. Das ist ja interessant. Offenbarung 19, da kann man auch drüber nachdenken, aber einen hat er uns vorenthalten. Zurück zu unseren Freunden in Apostelgeschichte 4. Sie befanden sich in höchster Not. Es ging wirklich um Leben und Tod. Das Erste, was sie machen, sie schauen, an wen wenden wir uns, an welche Eigenschaft von Gott wenden wir uns. Und dann machen sie etwas Zweites. Sie schauen, was sind denn die theologischen Zusammenhänge von unserer heutigen Situation. Bildlich dargestellt, sie gingen nochmals in die Bibel und öffnete nochmals mir und sagte: Okay, was sagt denn Gott über diese Situation? Was ist denn da von ihm her die Perspektive? Und sie wurden fündig. Ich meine, ich staune, wie die da plötzlich Psalm 2 wussten und zitierten. Irgendwie mussten die da voll fit sein. Auf jeden Fall kamen sie auf Psalm 2. Und als sie das verglichen, merkten sie, hey, unsere Situation wurde ja im Psalm 2 vor 2000 Jahren schon vorausgesagt. Und ihre Schlussfolgerung war, Herodes und Pontius Pilatus, die uns bedrohten, konnten nur vollziehen, was du in deiner Macht schon längst geplant und vorherbestimmt hattest. Ja, das ist jetzt natürlich eine ganz andere Perspektive, um ins Gebet zu gehen. Und jetzt kommt die eigentliche Bitte. Herr, du siehst diese Verfolgung, bitte mach, dass sie aufhört, bewahre uns. Mach, dass die religiösen Führer kennen, wie falsch sie liegen. Ja, nee, genau, kein Wort in diese Richtung. Sie baten mit keinem Wort, dass Gott die Probleme wegnimmt. Sie baten nicht mal um Minderung der Probleme. Ich meine, diese jungen Christen, das waren Menschen wie du und ich. Die hätten dringende Gebetsanliegen gehabt. Bewahre unsere Kinder. hilf uns, irgendwelche Notvorräte anzulegen, wenn jetzt die Verfolgung losgeht. Hilf uns, irgendwie einen Raum zu finden, wo wir uns im Untergrund treffen können. Schütze unser Leben. Aber mit dem Bewusstsein, dass Gott der Herrscher ist, und mit diesem Zusammenhang, mit dieser Sicht, hey, das ist jetzt die Erfüllung von dem, was Gott eh schon vorher gesagt hat, beten Sie um etwas ganz anderes. Und nun, Herr, sieh an Ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden. Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Also sie beten, dass Gott hinschaut, um Freimut, um Zeichen und Wunder. Auf Zeichen und Wunder komme ich in einer späteren Predigt, aber hier mal um Freimut. Sie beten nicht um die Wegnahme der Probleme, sondern dass sie freimütig sind, von Jesus weiterzusagen. Bekommen haben sie ein Redeverbot. Gebetet haben sie, dass sie es umso freimütiger hinausposaunen können. Und Gott reagiert sofort. Als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes freimütig. Also etwas, wäre schon cool, wenn so bei, wir sind am Beten und dann bewegt sich da plötzlich alles. Vielleicht das noch größere Wunder, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten freimütig. Also diese jungen Christen hier, die fordern uns ganz schön raus. Weil wie sieht so mein Gebetsleben aus? Was bete ich denn so? Was beten wir denn so, wenn wir in der Kleingruppe zusammen sind? Oder mit irgendjemandem, wenn wir uns treffen, mit irgendjemandem zu beten? Was sind denn so die Inhalte? Stell dir in deinem inneren Auge mal einen Turm vor. Also du kannst auch die Augen schließen, wenn du willst. Stell dir einfach einen Turm vor. Und dieser Turm, stell dir vor, der ist wunderschön, der gefällt dir. Er ist sehr hoch, er ist sehr stabil. Und wenn du unten zur Tür reinkommst, hat es einen wunderschönen Raum. Und diesen Raum hat es einen Sessel, einen ganz bequemen Sessel. Es hat eine Ständerlampe. Und gegenüber geht so eine Wendeltreppe hoch, den Turm hoch. Leider hat es keinen Lift. Aber eine Treppe, und die ist aber etwas beschwerlich. Und ganz oben im Turm hat es eine Plattform. Man kann da raussteigen. Jetzt kannst du die Augen wieder öffnen. König Salomo beschreibt in Sprüche 18, dass der Name des Herrn wie ein fester Turm ist. Und er sagt, der Gerechte läuft dahin und wird beschirmt oder er ist dort in Sicherheit. Der Name des Herrn ist ein fester Turm. Du hast ein Problem, zum Beispiel eine Krankheit. Die natürliche Reaktion ist, okay, logisch, wir beten um Gesundheit. Aber ich möchte dich herausfordern, geh in den Turm. Und dann setz dich unten in diesem wunderschönen Raum nieder. Und überlege dir, zu welchem Namen Gottes möchte ich jetzt beten? Zu welcher Eigenschaft von Gott möchte ich jetzt in Bezug auf meine Krankheit beten? Die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass du den Herrn, den Arzt nimmst. Jahwe Rapha, das heißt Herr, der heilt. Der Herr ist mein Arzt. Der Herr ist Heilung, ist die Bedeutung dieses Namens. Und wenn wir krank sind, ist es natürlich Cool, dass Gott sich in dieser Form offenbart. Und dann sitzt du so in deinem Sessel in der Gegenwart Gottes, machst dir Gedanken darüber, dass der Herr der Arzt ist, und ein Arzt macht nichts lieber als heilen. Das ist sein Beruf, das ist seine Vision, das ist seine Leidenschaft. Und dann kommt dir vielleicht Jesaja in den Sinn. Jedoch unsere Leiden, da wird von Jesus beschrieben, Jesaja 53, jedoch unsere Leiden hat er getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Und du verweilst so im Namen Gottes, dass er der Arzt ist. Und dann kommt dir Offenbarung in den Sinn, wo es heißt, dass einmal keine Leiden, keine Schmerzen, keine Tränen, kein Geschrei mehr sein wird. Und wenn du da verweilt bist, dann gehst du die Treppe hoch und schaust dabei, was sind denn die theologischen Zusammenhänge in Bezug auf das Heilen? Und dann kommt dir vielleicht Paulus in den Sinn, der dreimal gebetet hatte, dass das Leiden weggeht, und Gott hat ihn nicht erhört. Und er kommt zum Schluss, Paulus, ja, Gott nimmt es nicht weg, damit ich nicht stolz werde. Und seine Folgerung war dann, ich bin so dankbar, in der Schwachheit bin ich stark, und was seine Not wird ihm zu Stärke. Oder dir kommt Hiob in den Sinn, wo die Ursache des Leidens, der Krankheit eine ganz andere war. Oder Jeremia, oder Habakuk, oder Jesus. Währenddem du darauf gehst, in der Bibel, also die Treppe rauf gehst, in der Bibel da nach weiteren Zusammenhängen schaust, kommst du oben an, in der Plattform. Du hast den Namen Gottes in dir, die weiteren Zusammenhänge, und du stehst auf der Plattform und du hast einen unheimlichen Weitblick. Du siehst diese Zusammenhänge. Und du betest Gott an als den Arzt, der nichts lieber tut als heilen. Und du weißt, spätestens, allerspätestens im Himmel wird aller Schmerz weg sein, wenn du jetzt Jesus nachfolgst. Wenn du sein Kind bist, du wirst heil sein. Und du wirst ihn anbeten und du wirst ihm danken. Und du wirst auch um Gesundheit beten, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr dein dringendstes Anliegen sein. Als ich gestern für die FEG betete, für unsere Gemeinde, und so über den Hirten nachdachte, kam mir der theologische Zusammenhang beim Treppenhochgehen plötzlich dieser Vers in den Sinn, dass Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und das hat mich so fasziniert, dachte ich, okay, schon mal der Hirte ist er, der führt, und dann sagt er noch, aber ich werde das bauen, Daniel, ich mache das. Und als ich oben, bildlich gesprochen, oben bei der Plattform ankam, dachte ich plötzlich, eigentlich diese Herausforderung, die wir hier haben, haben eigentlich alle Gemeinden früher oder später. Und dann begann ich für die CG Dornbirn zu beten und für die FG Feldkirch und für Nenzing und so für so die weltweit, dachte ich, hey, schenkt das die, meine Not, wo ich eigentlich dachte, ja, ich bete mal für FG Dornbirn. Plötzlich wurde das so ein Weltgebet, ohne dass ich das vorhatte. Und natürlich betete ich dann auch für unsere Gemeinde. Das Erdbeben blieb leider aus. Naja, okay. Aber ich ging anders nach Hause. Letzten Monat wurde ein Interview veröffentlicht von einem Mann, der im Iran lebt. Und er beschreibt, wie er Angst hat, was es für ihn bedeutet, als Christ in diesem Land zu leben, wie viel Not da ist. Und dann ist eine Frage, wie sollen wir denn hier im Westen für den Iran beten? Und dann schreibt er Folgendes. Hier. Nee, das ist nicht. Ah ja, ich lese es von hier. Er antwortet: Betet, dass das Chaos im Iran weitergeht. Die meisten Menschen meinen ja, wir sollen für Veränderung im Iran beten. Aber wenn man sich anschaut, was in Russland und Osteuropa nach dem Fall des Eisernen Vorhangs passiert ist, oder in China, als Geld ins Land floss, dann kann man erkennen, dass die Erweckung plötzlich aufgehört hat. Wir sollten lieber dafür beten, dass der Iran ein islamisches Land bleibt. Ich wünsche mir, dass eines Tages in der Nachricht kommt, dass diese Nation, die den radikalen Islam exportiert, inzwischen zu 10% christlich geworden ist und dass ihre Regierung nicht weiß, was sie tun soll. Das war die Antwort. Ich glaube nicht, dass die theologisch richtig ist. Also man müsste jetzt mit ihm reden können, was er darunter wirklich versteht. Aber für mich ist es ein typisches Beispiel eines Plattformgebets, wo einer in Not ist und seine Familie und Angst hat, aber nicht einfach betet, ja, mach, dass es mir besser geht, mach, dass die Not verschwindet, sondern einen Weitblick hat und die Not dahinter sieht und das ewige Leben sieht und das ewige Heil und sagt, betet lieber, dass diese Menschen Gott erkennen. Und deshalb hat es mich berührt. Ihr habt einen Eingang, einen Flyer, also zwei Flyer bekommen. Und einen, den Fitch und ich gemacht haben, da habt ihr verschiedene Namen Gottes drauf. Das heißt, vorne diesen Turm. Für die kreativen Köpfe unter uns, ihr könnt da den Turm zeichnen, zu Hause irgendwie euren Turm. Und dann habt ihr vier Namen beschrieben. Also in der Innenseite die Namen, der Herr ist mein Hirte, Abba, Vater und der Herr der Heerscharen. Und auf der Rückseite der Herr, der unser Friede ist, Yahweh Shalom. Und jetzt wollen wir das ganz praktisch üben, also wer möchte. Du kannst dir überlegen, was ist zurzeit meine größte Herausforderung? Oder was ist mein größter Wunsch? Und dann kannst du überlegen, zu welchen Eigenschaften möchte ich dieses Gebet, diesen Wunsch richten? Also zum Beispiel Yahweh Shalom. Wenn du nicht so richtig Frieden hast mit Gott, wenn du heute stirbst bei der Vorstellung und du nicht weißt, dass alles im Reinen ist, dass du mit Gott versöhnt bist, dass er dich freudig aufnimmt, dann kannst du dich an den Yahweh Shalom wenden. Weil er ist in dieser Eigenschaft, in dieser Leidenschaft, mit dir in Frieden zu kommen, Versöhnung zu haben mit dir, eins zu werden. Und dann kannst du dich an ihn richten, heute Morgen, und kannst dein Gebet niederschreiben. Und da könnt ihr jetzt den anderen Flyer nehmen, also heute wird es richtig kompliziert, aber es geht eigentlich doch. Da habt ihr, wenn es klappt, dann habt ihr einen Schreiber bekommen und da könnt ihr jetzt eben dieses als Leitlinie nehmen. Mein größter Wunsch oder ein Wunsch oder eine Herausforderung, wo du jetzt heute Morgen stehst. Und dann gehst du eben innerlich ins untere Turmzimmer und überlegst, an welchen Namen Gottes will ich mich wenden. Und das muss jetzt nicht so ein Studium sein, einfach was dir gerade in den Sinn kommt. Und dann, theologischer Zusammenhang, auch das, einfach mal kurz, kommt dir ein Zusammenhang und dann formuliere ein Gebet. Und dann, wer möchte, es braucht Mut, aber wenn du möchtest, kannst du nachher auf die Bühne kommen, darauf, und dann kannst du dein Gebet hier reinschmeißen, als Symbol, ich berufe mich auf das, was Gott in der Bibel sagt. Mein Gebet ist nicht einfach begründet in meinen guten Gedanken und ja, ich meine so gut, sondern es hat ein Fundament. Es begründet sich auf das, was Gott in der Bibel sagt. Und so kannst du dein Anliegen so Gott symbolisch abgeben. Also, wir werden jetzt eine Zeit der Stille halten und einfach dafür beten oder einfach die Zeit haben, das zu formulieren. Für die, die jetzt nicht live dabei sind, sondern das im MP3 hören, ihr habt das auch auf der Homepage und könnt es auch darunter laden, auch das Skript oder ja, einfach was wir heute betrachten, auch diese Karte mit den verschiedenen Namen Gottes. Okay, machen wir diese Zeit der Stille.